Der Wochenspruch für die kommende Woche steht bei Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Einander helfen im Lastentragen, wie ist das gemeint? Das ist ja sehr vielfältig, was Last bedeuten kann. Man sollte es hier im Zusammenhang betrachten, wie es in Galater 6 steht, unter der Überschrift nämlich richtiges gegenseitiges Verhalten der Gemeindeglieder. Eingebettet ist ja der Vers 2 durch den vorangegangenen Vers Nummer 1 und dann die folgenden. Ich will das ein bisschen erläutern und ausführen und dann noch ein passendes Parallelgleichnis dazu auch betrachten. In Galater 6,1 heißt es nämlich, liebe Brüder, so ein Mensch etwa von einem Fehler übereilt würde, so helfet ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und siehe auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Und dann kommt dieser Vers, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. In der Lutherbibel findet sich hier eine sehr hilfreiche Erklärung dazu. Da heißt es nämlich, mancher Fehltritt mag in jener Bewegung in Galatien vorgekommen sein. Da gilt es nicht anklagen und richten, wir sind ja auch oft vom Richtgeist leider belastet, sondern helfen im Bewusstsein eigener Fehlbarkeit. Durch Mittragen der Last des anderen, besonders auch seiner Sündennot. Für manch einen ist die Sünde wirklich eine Not und er weiß nicht, wie er damit zurechtkommt alleine. In herzlichem Erbarmen wird man dann Christo ähnlich und erfüllt sein Liebesgebot. Es gilt also zurecht helfen bei vorkommenden Verfehlungen und tragen bei vorhandenen Fehlern. Und dann geht es in Vers 3 weiter, so aber sich jemand lässt dünken, er sei etwas, so er doch nichts ist. Hier ist die eigene Demut angesprochen, der betrügt sich selbst. Da gibt eine Parallelstelle in Jakobus 1, 22, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, wodurch ihr euch selbst betrügt. Da ist auch wieder der Selbstbetrug genannt. Und ich sage immer, die dümmste Art eines Betruges ist der Selbstbetrug. Also dümmer geht's ja nicht, ne? Aber das können wir alle einsehen. Er will uns ja hier auch zurechthelfen, dieser Erkenntnis. Und dann geht es in Vers 4 in Galater 6 weiter. Ein jeglicher aber prüfe sein Eigenwerk und alsdann wird er an sich selber Ruhm haben und nicht an einem anderen. Das ist auch völlig legitim. Denn ein jeglicher wird seine Last tragen. Und da noch eine abschließende Erklärung dazu. Durch die Vergleichung mit anderen, da sind wir oft geneigt, dies zu tun, kommt man leicht in unbegründete Einbildung. Wem durch Gottes Gnade ein gutes Werk gelang, der soll in der Stille bei sich selbst sich freuen und Gott danken, aber nicht vor anderen seinen Ruhm ausbreiten. Im Übrigen mag einem bei genauer Prüfung seines Lebenswerks die Lust, sich zu rühmen, wohl vergehen. Und wer sorgfältig auf sich achtet, wird mit sich selbst gerade genug zu tun haben. So, jetzt noch dieses Gleichnis dazu. Ihr kennt es sicher alle vom barmherzigen Samariter. Die Fragestellung, die man oft vielleicht von Haus aus stellen würde, ist, wer ist denn mein Nächster? Und das war ja auch einer von den Jüngern oder den Herumstehenden um Jesus, der ihn gefragt hat, wer ist denn mein Nächster? Die richtigere Fragestellung würde aber lauten, wem bin ich der Nächste? Das ist eine ganz andere Aktion in der Perspektive. Wenn ich also sehe, wo irgendwo Not am Mann ist, wo ich helfen müsste, und hier kam ja ein Samariter vorbei, wo einer am Straßengraben lag, der also ausgeraubt und geschlagen wurde, also einer von den Juden, ja, aber wir wissen, Juden und Samariter hatten nichts miteinander gemeinsam und gingen sich mindestens aus dem Weg, wenn nicht noch Schlimmeres oder sich gehasst, weiß ich nicht. Aber die gebotene Mitmenschlichkeit, ohne Rücksicht auf Ethnie oder Herkunft, muss doch hier dazu führen, demjenigen zu helfen, weil man kann sehr leicht auch in dieselbe Situation kommen. Und unterlassene Hilfeleistung ist in einem akuten Fall auch tatsächlich strafrechtlich verfolgbar. Und Gott wird das natürlich auch richten, das ist ganz klar. Und er hat noch ein anderes Gleichnis genommen, da nahm er auch bewusst Samariter als Beispiel, Es wurden ja 10 Aussätzige geheilt. Wer kam zurück? Einer, der sich bedankt hat nur. Und das war ein Samariter. Das war aber jetzt kein Gleichnis, sondern das hat sich so zugetragen, sodass man daraus lernen kann, guckte mal, ja, wie es vorhin eben hieß, mit der Bewertung und anderen und Vergleichen mit anderen. Und das ist hier eigentlich im Kern gemeint mit dem einer trage des anderen Last. Die Last zu tragen ist jetzt nicht nur, dass man hilft beim Möbelpacken, beim Umzug, ganz physikalisch gedacht, sondern auch in diesen seelischen Lasten. Im besten Sinne auch von Laien erbrachte Seelsorge. Dazu muss man nicht zwingend Theologie studieren, sondern das ist eigentlich in eines jeden Gewissen irgendwo verankert. Aber nicht, um sich damit zu rühmen. Und dann, was ist denn das Gesetz Christi? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Was ist das Gesetz Christi? Hat er uns ein Gesetz gegeben? Ja, hat er. Das Gesetz der Nächstenliebe. Und da hat er uns in der Bergpredigt gesagt, bei Matthäus 5, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das steht da. Ein altes Gebot, ja, einen Feind zu hassen, ist aber gar nicht in Jesu Sinn. Und deswegen sagt er dann, ich aber sage euch, mit dieser Einleitung, ich aber sage euch, das kommt so oft vor in der Bergpredigt, wo er mit alten, überkommenen Gesetzen aufräumt, sehr zum Unwillen natürlich der Pharisäer. Was ist das für ein Revolutionär, der will uns da neue Gesetze aufdrücken und so weiter, das ist doch ganz anders. Aber er hat es ja auch begründet. Ja. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Also das ist revolutionär, ja, mag es angekommen sein. Bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Und das ist dieses im Sinne einer trage des anderen Last, auch sogar den Feinden gegenüber. Wenn man einen Feind beschämt, indem man also die feurigen Kohlen auf sein Haupt sammelt, wie es so schön heißt, oder ihn hungert, speist, wenn er hungert, dann kann man vielleicht sogar im besten Fall aus einem Feind noch einen Freund gewinnen. Das ist schon ein großes Potenzial, was darin steckt. Bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denen wollen wir ja ähnlicher werden. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und das Unkraut wächst ja auch hoch im Feld und wird erst am Ende dann geerntet und ins Feuer geworfen, nicht vorher schon. Denn so ihr nur die liebet, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht das auch die Zöllner oder man kann doch sagen auch die Pharisäer? Und so ihr nur euren Brüdern freundlich tut, was tut ihr Sonderliches? Tun das nicht die Zöllner auch also? Also das Entscheidende ist, Leuten zu helfen und in der Last eines anderen auch gemeinsam mit anzupacken, gerade auch wenn es nicht unsere Freunde sind, sondern damit es vielleicht unsere Freunde werden können. Und darin liegt sehr viel Segenspotenzial, das sollten wir uns klar machen. Und das ist eben das Gesetz Christi, wie er auch sagt, in dem Gebot der Liebe, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Das steht in Johannes 15, 12 zum Beispiel. Und da er Weg, Wahrheit und Leben ist und niemand zum Vater kommt, denn durch ihn, gehört Liebe und Wahrheit immer zusammen. Also dieses Ganze aus irgendeinem Hintergrund haben ihren Lohn dahin, geht nicht, sondern wirklich ganz demutsvoll aus echtem Herzen und selbst ein Sprichwort sagt es, geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude, doppelte Freude. Und dazu singen wir jetzt ein Lied, Danke dem Schöpfer dieser Welt, die 635.
Danket dem Schöpfer unserer Welt. wer uns lässt Treue erfahren. Er hat uns in den Dienst gestellt, dass wir sein Werk nun bewahren. Brüder und Schwestern, wird dem Leid mitwirken, folgt unserem Bruder Jesus Christ, ein Beispiel hat er gegeben, der aller Menschen Diener ist, kam so die Welt zu erlösen. Betet zu ihm und kommt und seht, wer in des Herrn steht, dienet dem Herrn mit Freuden. Öffnet euch Gottes gutem Geist, damit er täglich uns leite, dass er uns zu den Menschen weist und uns zum Dienen bereite. Ein treuer Samariter ist, wer Jesu Auftrag nie vergisst, dienet dem Herrn mit Freuden.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Eigentlich knüpft die Predigt jetzt sehr schön an das, was gesagt wurde über den Wochenspruch. Und zwar möchte ich im Timotheusbrief weitermachen und da ist das Gebet uns anbefohlen. Und zwar das Gebet für alle Menschen, weil Gott sagt, er möchte, dass allen Menschen geholfen werde. Das ist ja eigentlich ein Gedanke, der da sehr schön jetzt anknüpft und das weiterführt. Maria Stuart, die katholische Königin Englands, soll über den Schotten John Knox, war einer ihrer heftigsten Gegenspieler, muss ich vielleicht mal erwähnen. Dieser Mann war in Genf der Reformation begegnet, Johannes Calvin geprägt von dem Calvinismus und war also ein aufrichtiger Protestant, hat auch sehr gekämpft für den Protestantismus und natürlich die Schotten waren immer bestrebt, ihre Freiheit zu haben von der englischen Vorherrschaft. Und das mischte sich jetzt alles auch noch mit der Religion. Und also Maria Stuart soll gesagt haben über John Knox, ich fürchte weniger seine Anhänger und seine Armee als diesen Mann auf seinen Knien. Timotheus, 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 5 lese ich. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges, stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Das ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Herr, öffne meinen Mund, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Paulus beginnt diesen Abschnitt mit einer Ermahnung. Er hatte im ersten Kapitel Timotheus ermahnt, dass er in der Gemeinde dafür sorgen soll, dass nicht fremde Lehren eindringen. Jetzt ermahnt er die ganze Gemeinde zum Gebet und zeigt damit die Wichtigkeit und Dringlichkeit, dass es hier wirklich um das Zentrum christlichen Lebens geht. Und diese Ermahnung zum Gebet, die entspricht auch dem Vorbild der Urgemeinde, die wir ja in beständigem Gebet finden, wenn wir die Apostelgeschichte lesen. Sie entspricht auch dem Vorbild, was der Apostel Paulus selbst gegeben hat, der unablässig für seine Gemeinden betete. Und diese Ermahnung gründet in der Erkenntnis einer geistlichen Wirklichkeit hinter allen sichtbaren Dingen, nämlich Paulus schreibt im Epheserbrief Kapitel 6, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Das sind alles geistliche Dinge und deswegen können sie auch nur geistlich angegangen werden und da ist hier jetzt das Thema Gebet. Und er schreibt, ich ermahne euch, dass man vor allen Dingen tue Gebet. Bitte, Fürbitte, Danksagung für alle Menschen, für Könige und Obrigkeit. Also vor allen Dingen kann man ja zeitlich lesen, bevor man Dinge beginnt, am Anfang des Tages zum Beispiel, vor wichtigen Entscheidungen und Aufgaben, Gebet. Man kann es auch sachlich verstehen, dass das Gebet sachlich vorgeordnet wird. Vor allen Dingen sollt ihr beten, ist wichtiger als alles andere und hat den Vorrang gegenüber anderen Tätigkeiten. Das ist ja ein interessanter Aspekt auch im Blick auf die Gemeindearbeit. Was man da alles tut und anbietet, könnte man hier ja aus dem Eindruck gewinnen oder die Erkenntnis gewinnen, ist nicht nur ein Eindruck, es wäre eine Erkenntnis, dass die Gebetsversammlung viel wichtiger ist als das Gemeindekaffee trinken und viele andere Dinge. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist für uns als Gemeinde, das wirklich zu erfassen. Die Gebetsstunden, wenn ich die jetzt ausschreiben würde, ich glaube, die wären nicht so gut besucht wie andere Gemeindeveranstaltungen. Und da sehen wir, die Gewichtung ist verschoben. Man weiß vielleicht auch gar nicht so richtig, ja, eine Gemeindegebetsstunde, wie soll das dann da gehen? Aber Paulus ordnet das sachlich vor. Und dann führt er es aus, Gebet für alle Menschen, für alle, die uns nahestehen. Natürlich kann man sagen, denn wie will man für alle Menschen beten? Es gibt 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Bete mal für die alle, das geht ja gar nicht. Und dann haben wir noch, wenn wir ein bisschen auch über den Tellerrand blicken, Zeitschriften haben, dann wird uns vorgestellt, nicht nur der Gefangene des Monats von Open Doors zum Beispiel oder auch die Hilfsaktion Märtyrerkirche haben ihre Gefangenen, wo sie die Geschichten kurz vorstellen, die ins Gebet zu nehmen sind. Hilfsprojekte, Hilfswerke, das kann uns auch ganz schnell überfordern. Aber fangen wir doch mal an bei denen, die uns nahestehen. Betet für alle Menschen, für den Ehepartner zum Beispiel. Dank und Bitte für Bitte. Für die Eltern, die schwach werden. Für die Kinder, die ins Leben starten, die mit so vielen Irritationen auch zu kämpfen haben, die wichtige Entscheidungen treffen müssen für ihren Lebensweg. Betet für die Gemeinde mit ihren haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern und die Gemeindemitglieder und ihre Nöte, die man ja teilweise kennt. Wir haben es gehört, was Lothar uns gesagt hat. Einer trage des anderen Last, auch darin, dass wir es in der Fürbitte vor Gott bringen. Es ist ein so reiches Feld. Betet, betet für alle Menschen. Betet für alle, zu denen wir gesendet sind. Da sind die Arbeitskollegen, da sind Freunde und Nachbarn, da ist das Dorf, in dem wir leben, mit seinen Vereinen, die Region, die Kitas, die Schulen, die Vereine, alle, die Verantwortung tragen, die sich irgendwo einsetzen in der Kommune. Und dann ist die Regierung. Und da fällt es vielleicht manchen schwer zu beten, weil so viele wirklich in unseren Augen, wenn man es aus dem Glauben betrachtet, schlechte Entscheidungen getroffen werden. Aber wisst ihr, als Paulus diese Zeilen schrieb, da war in Rom Nero Kaiser. Man kennt das vielleicht noch so aus Filmen, nicht? Dieser verrückte Kaiser, der, wie man sagt, Rom anbrennen lässt, um eine gewaltige Neubauaktion dann begründen zu können und es den Christen in die Schuhe schiebt. Glaubt ihr, dass es der Gemeinde leicht gefallen ist, für die Regierung zu beten? Für die sicherlich an vielen Stellen selbstherrlichen Statthalter, denen alle Macht gegeben ist, die Entscheidung über Leben und Tod? Ich glaube, es ist für uns viel einfacher, für die Regierung zu beten. Wir können darüber klagen, dass so eine Kriegstreiberei vielleicht stattfindet, dass nur noch immer von Aufrüstung geredet wird, dass es gar nicht mehr um ernsthafte Friedensgespräche geht zum Beispiel. Wir können über viele, viele Dinge klagen. Aber immer noch können wir hier Gottesdienst feiern, ohne verfolgt zu werden. Wir müssen nicht damit rechnen, dass jetzt unmittelbar mit der Maschinenpistole jemand vor der Tür steht. Und jedes Mal, also dieses Jahr werden wir nach Italien in den Urlaub fahren, Mit unseren Kindern freue ich mich sehr drauf, aber ich weiß schon, die Fahrt wird wieder furchtbar sein. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann werde ich wieder dankbar sein für unser Land. Da sind tolle Straßen. Und da ist nicht einfach die halbe Straße abgerutscht und irgendjemand hat dann da 50 Meter vorher ein kleines Schildchen gestellt, damit man nicht mit in den Abhang runterrutscht. Das ist ja alles absurd dort. Ja, man kann darüber klagen, dass auch bei uns alles immer schlechter wird, aber man kann vor allen Dingen auch sehr, sehr viel danken. Manchmal sagen Leute, ach, ich möchte am liebsten auswandern. Ich sage dann immer, wo willst du denn hinwandern? Nenn mir mal ein Beispiel. Ich kann nur viele, viele, viele Länder nennen, in denen ich doch nicht leben möchte. Also Dank und aber auch Fürbitte, weil wir die Probleme und die falschen Weichenstellungen ja sehen. Aber wie Lothar gesagt hat, nicht aus Besserwisserei und mit Richtgeist, sondern in Demut. Sie können es nicht anders. Was hat Paulus gesagt im ersten Kapitel Timotheusbrief? Er hat die Gemeinde verfolgt, ist ein Mörder gewesen, die Leute ins Gefängnis gebracht, eigentlich Christus selbst verfolgt. Er sagt, ich habe es im Unglauben getan, in Unwissenheit. Wie viele schlechte Entscheidungen werden getroffen von Menschen, die wir dann richten, aus Unwissenheit. Sie können es nicht anders, sie wissen es nicht anders. Und Paulus sagt, betet, betet, betet und noch einmal betet für die Gesellschaft, für die Politiker, für die Polizei, für die Gerichte, für die Lehrer. Immer mehr Lehrer geben auf. Das ist eine bedrohliche Situation in unserem Land. Nicht? Die geben einfach auf, weil sie sagen, die Schüler sind nicht mehr, die kannst du nicht mehr lenken, machen, was sie wollen. Wir haben so viele Probleme, die Erzieher auch in den Kindergärten, es spitzt sich alles so zu, es gibt so viel zu beten. Und Paulus sagt uns hier, dass wir für alle beten sollen, weil Gott will, dass allen geholfen wird oder dass alle gerettet werden, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und es stört Paulus nicht, dass diese Aussage, die er hier macht, überhaupt nicht zusammenpasst mit seinen anderen Aussagen an anderen Stellen über die Auserwählung. Sagt, Gott hat die, die zum Glauben finden, von Ewigkeit her vorherbestimmt. Das wusste Paulus ganz genau, dass er das geschrieben hat. Nicht? Und hier sagt er, Gott will, dass alle gerettet werden. Das passt für uns irgendwie nicht logisch zusammen. Aber vielleicht ist es ja auch einfach so, dass Paulus in dem einen Fall eine großartige Aussage macht über die für uns unergründliche Weisheit, das Wissen Gottes und seine unverfügbaren Dinge, nicht? Und da sagt er, ihr seid von Ewigkeit auserwählt. Und jeder Christ, glaube ich, der Jesus nachfolgt und ernsthaft auch mit sich selbst begegnet und seinen Sünden, seinem Inneren, der wird sagen müssen, es ist doch wirklich ein Wunder, dass ich zum Glauben gefunden habe. Warum eigentlich? Es ist Geschenk, es ist Gnade allein, ja. Aber an dieser Stelle, wo es um das Gebet geht, da nimmt Paulus eine andere Blickrichtung ein und sagt, ihr sollt so beten, dass ihr euch vor Augen führt, Gott will alle. Und da treffen wir keine Vorauswahl und sagen, aber für diesen Menschen haben wir keine Hoffnung oder für jenen, sondern es gilt allen, uneingeschränkt allen. Und dann sagt Paulus, denn es ist ein Gott und ein Mittler, derselbe Gott im alten Bund, der Abraham erwählt hat, der Israel ins Leben rief, es aus Ägypten herausführte ins verheißene Land, der dieses Volk auch strafte für seinen Ungehorsam und Unglauben. Dieser Gott, der trotzdem zugleich an seinen Verheißungen festhält, an seiner Treue. Das ist ja alles ein Wunder, nicht? Dass Gott sagt, ich werde dieses Volk strafen. Und sie werden in so viel Elend kommen, auch das Elend des Volkes Israel, was wir heute sehen, wird sich noch so weiter zuspitzen. Auf einen Höhepunkt, so sagt ja die Bibel, nicht, wo Gott alleine die Wende herbeiführen wird. Deswegen beten wir für Israel. Nicht, weil wir sagen, es ist jetzt alles toll, was die machen. Sondern wir beten für sie, weil wir wissen, Gottes Treue offenbart sich an diesem Volk, was ein Wunder ist. Nicht? Wo gibt es ein Volk, das über 4000 Jahre existiert und jetzt 2000 Jahre ohne ein eigenes Land, ohne eine eigene Regierung? So viele Völker sind verschwunden aus der Geschichte, nicht von den Landkarten. Es gibt sie nicht mehr. Aber dieses Volk, es zeigt Gottes Treue. Es geht bei all dem, wenn das um das Thema Israel geht, eigentlich gar nicht um Menschen. Es geht gar nicht um dieses Volk primär. Es geht um diesen Gott. Das müssen wir uns vor Augen führen. und ist für die Gemeinde und für jeden einzelnen Christen ein Hoffnungszeichen, dass wir dieses Volk sind und sagen, ja, im Moment ist Gottes Gericht über ihnen, weil sie ihren Messias verworfen haben. Aber es ist seine Gnade ihm zugesagt, weil Gottes Treue nicht lügt. Das gilt auch für dich in deinem Leben, das gilt auch für mich. Das ist ja der höchstmögliche Trost, nicht? Und Paulus sagt auch hier, sehr passend zu dem, was Lothar gesagt hat in der Vorstellung des Wochenspruchs, die etwas ausführlicher heute war, mit Demut, sagt er ja der Gemeinde, blickt auf Israel. Gottes Gericht ist über ihnen, aber überhebt euch nicht. Ihr lebt auch nur von Gottes Güte und Treue. Und hier sagt Paulus, es ist derselbe Gott. Dieser Gott straft die Sünden der Menschen. Er ließ durch seine Propheten das Gericht verkündigen über die ganze Welt. Lest mal in Jesaja und anderen Propheten, welche fürchterlichen Dinge da verheißen sind. Und an keiner Stelle grenzt Jesus sich davon ab. An keiner Stelle sagt Jesus, dass diese Dinge nicht wahr wären. Jesus warnt fast häufiger vor der Hölle, als dass er vom Himmelreich spricht. Müssen wir auszählen. Die Verdammnis Gottes ist real. Ist jetzt dieser schreckliche Richter, der uns da im Alten Testament begegnet, ein anderer Gott als der Vater Jesu Christi? Nein, ist kein anderer Gott. Es ist ein Gott. Die Gnosis, die zu Paulus Zeiten schon um sich griff und die, gegen die er auch ankämpfte, die sagte ja, der Gott des Alten Testaments ist ein grausamer Gott, ist ein ganz anderer Gott und als der Gott von Jesus. Nicht? Und der hat auch Jesus nicht am Kreuz sterben lassen. Denn das ist nur so eine Scheingeschichte. Gnosis-Gedanken. Man reißt das auseinander, was nach biblischem Zeugnis zusammengehört. Ein Gott, der für uns unverfügbar und unverständlich ist, den wir nicht in ein Kästchen sperren können. Ich erwähne das zwischendurch immer mal hier oben, dieses schöne, eigentlich, wir sollen keine Bilder machen, deswegen ärgert es mich auch. Aber das ist ja ein Symbolbild der Dreieinigkeit, wo der Weltenrichter so grau im Wolkendunkel gar nicht so richtig betrachtet werden soll, sondern das Bild zeigt ja ganz deutlich, nicht? Die Blicke werden auf Christus gezogen, mit seinem roten Mantel der Erlösung. Wie Luther gesagt hat, beschäftigt euch nicht mit der Unergründlichkeit Gottes, sondern greift Christus, indem Gott seine Barmherzigkeit und Liebe offenbart hat. Aber wir sollen darüber nicht leugnen, dass Gott auch grausam ist für menschliches Empfinden. Wenn er im Alten Testament ganze Völker ausrotten lässt, wisst ihr, da kann man sagen, das passt ja nicht zu dem, was Jesus gesagt hat. Naja, da wäre ich vorsichtig, denn Jesus spricht vom Weltgericht auch. Und die Offenbarung endet mit dem Gericht Gottes über dieser Welt. Da fließen Ströme von Blut. Über alle, die sich nicht beugen wollen vor dem lebendigen Gott. Und was wir im Alten Testament lesen, ist nur ein Vorschatten davon. Und wenn Jesus sagt, ihr sollt nicht richten, sondern Gottes Vergebung leben, wenn er der Sünderin sagt, jetzt geh, ich verdamme dich nicht, geh und sündige nicht mehr, dann ist es seine Gnade, die hier aufgerichtet ist und die als Angebot allen Menschen gilt, allen Menschen, für die wir auch deswegen beten sollen, allen Menschen gilt, das hebt nicht auf, dass Gott am Ende trotzdem die Gottlosen richten wird. Es ist ein Gott und ein Mittler. Er trug dieser Gott, ist ja unvorstellbar, der das All regiert. Egal, wo wir hinblicken in der Schöpfung, haben wir unfassbare Wunder vor Augen, die wir gar nicht wirklich erfassen und begreifen können, auch wenn im Biologielehrbuch dann die Dinge beschrieben sind, aber das ist ja hohl. Also ich kann ja nicht sagen, jetzt habe ich das beschrieben, genau wie eine Raupe zum Schmetterling wird und deswegen hätte man es dann verstanden oder was. Nein, es führt ja zum Staunen über die Tiefe und die Größe Gottes und seine Weisheit. Und es ist einfach unvorstellbar, dass dieser Gott in Jesus über die Erde geht und lässt sich anspucken von Menschen, die seiner nicht wert waren, weil er im Garten Gethsemane diese Sündenlast aufgelegt bekommt. Deine Sünden, meine Sünden wären schon schlimm genug. Unser aller, wie wir hier versammelt sind, bald ist Zeltstadt, da sind 1200 Menschen im großen Hauptveranstaltungszelt. Stellt euch mal vor, 1200 Mal die Sündenlast deines Lebens mal 1200 auf den Schultern Jesu, aber die Welt hat 8 Milliarden Menschen. Das Holzkreuz, was Jesus durch die Straßen Jerusalems getragen hat, war ein Spiel. Gegen der Last, es gibt so viele Menschen, die zerbrechen an ihrem Leben. Jesus hat es alles getragen, so unvorstellbar. Und es ist dieser unfassbare Gott, der hier kommt und sagt, ich will das Böse überwinden durch das Gute. Und wer zu ihm kommt, wenn seine Sünden vergeben sind, dann kommt er auch noch und nimmt in dir Wohnung, obwohl du noch gar nicht fertig bist, menschlich betrachtet, nicht noch so viel Altes, und will in dir wohnen, das ist gewaltig. Und da komme ich zurück zum Anfang, Paulus ermahnt zum Gebet, und ich möchte sagen, diese Ermahnung zu beten, die geht nicht an die Ungläubigen. Die können das nicht. Wenn du nicht versöhnt bist mit Gott und ihn deinen Vater nennen kannst durch Jesus Christus, kannst du nicht so beten. Das ist dann immer irgendwie was Künstliches. So. Und dann, deswegen wird auch so viel vorgelesen. Wenn so viele in der Kirche aus Büchern werden Gebete vorgelesen, guter Gott, und dann wird halt vorgelesen, was einer sich ausgedacht hat. Das Herzensgebet ist nicht möglich für einen Menschen, in dem Gottes Geist nicht wohnt. Und deswegen richtet sich die Ermahnung von Paulus eben an die Gemeinde. Weil Jesus dem Heiligen Geist dieses Werk zugeschrieben hat, den Glauben zu wirken, wie auch die Erkenntnis Christi, das Bekenntnis zu Jesus. Deswegen, und auch, dass er uns im Gebet vertritt, sagt Paulus Römer 8, nicht? Der Heilige Geist. Deswegen wollen wir jetzt bitten in dem Lied 124, nun bitten wir den Heiligen Geist um den rechten Glauben allermeist und so weiter, sind schöne Strophen. Und dann gehen wir ins Gebet zur Vorbereitung für das Mahl. Das habe ich heute ganz schlicht gehalten, keine große Abendmahlsliturgie. Wir beten einfach und singen dann von dem Liedblatt, wir suchen deine Nähe, sozusagen als ein Kyrie-Lied, als ein Lied, eine Bitte um Gottes Erbarmen. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.